Julian nennt es mein Korkbrett des Wahnsinns, sagte Emma. Sie und Christine standen vor dem weit geöffneten Kleiderschrank in Emmas blau gestrichenem Zimmer. Julian hatte bei Emmas Einzug eine der Mauern mit einem Wandbild versehen. Schwalben im Flug über den Zinnen eines Burgturms. Eine Anspielung auf das Familienmotiv der Carstairs. Allerdings befanden sich in diesem Schrank keine Kleidungsstücke. Emmas gesamte Garderobe, hauptsächlich Vintage-Kleider und Jeans, die sie in den Second-Hand-Läden von Silver Lake und Santa Monica aufgestöbert hatte, hing im Wandschrank oder lag gefaltet in ihrer Kommode. Die mit Korkplatten ausgekleideten Innenseiten des Kleiderschranks waren mit Fotos, Zeitungsartikeln und bunten, in Emmas krakelige Handschrift beschrifteten Haftzetteln gespickt. »Das Ganze ist farblich aufeinander abgestimmt«, erklärte sie und zeigte auf die Zettel. Artikel aus irdischen Zeitungen, Recherchen zu Zaubersprüchen, Infos über Dämonensprachen, Unterlagen, die ich im Laufe der Jahre auf Dianas Schreibtisch entdeckt habe. Einfach alles, was ich im Zusammenhang mit dem Tod meiner Eltern jemals finden konnte. Christina trat näher an den Schrank heran, um eine der Seiten genauer zu betrachten. Plötzlich wirbelte sie zu Emma herum. »Einige dieser Dokumente sehen wie offizielle Ratsakten aus.« »Stimmt«, bestätigte Emma. »Ich habe sie aus dem Büro der Konsulin mitgenommen, als ich 12 war.«
»Du hast sie Gia Panhallo gestohlen?«
Christina zog eine entsetzte Miene. Emma konnte ihr das nicht übel nehmen. Die Konsulin bekleidete das höchste Amt innerhalb des Rats. Nur der Inquisitor kam ihr in Sachen Macht und Einfluss nahe. »Woher hätte ich sonst Fotos von den Leichen meiner Eltern bekommen sollen?«, fragte sie zurück, schlüpfte aus der Jacke und warf sie auf ihr Bett. Darunter trug sie nur ein Trägertop und sie spürte die kühle Brise, die von der Wüste hereinwehte, auf ihren bloßen Armen. »Und die Aufnahmen, die ich heute Abend gemacht habe, wo kommen die hin?« Christina reichte Emma die Ausdrucke der Aufnahmen, auf denen die Tinte noch feucht war. Direkt nach ihrer Rückkehr ins Institut hatten sie zwei der besten Tatortfotos aus Christinas Handy an den Drucker geschickt. Emma nahm die Bilder und steckte sie mit Reißzwecken neben die Fotos, die der Rat von den Leichen ihrer Eltern gemacht hatte. Diese waren im Laufe der Jahre etwas nachgedunkelt und kräuselten sich an den Rändern. Dann lehnte Emma sich zurück und betrachtete die Aufnahmen. Die Runen waren hässlich, krakelig und irgendwie schwammig. Es kam Emma so vor, als würden sie sich dagegen wehren, dass man sie genauer inspizierte. Und sie erschienen ihr auch nicht einfach nur wie eine Dämonensprache, die noch niemand hatte identifizieren können, sondern eher wie etwas, das kein menschlicher Verstand erdacht haben konnte. »Und was nun?«, fragte Christina. »Ich meine, was hast du als nächstes vor?« »Morgen werde ich mir anhören, was Diana zu berichten hat«, erklärte Emma. »Ob sie irgendwas herausgefunden hat und ob die Brüder der Stille bereits von den Morden wissen, von denen Rook erzählt hat. Falls nicht, fahre ich nochmal zum Schattenmarkt. Ich werde mein letztes bisschen Geld zusammenkratzen oder ich schulde Rook eben einen Gefallen. Es ist mir egal. Wenn jetzt und heute jemand hier herumläuft, der Leute ermordet und ihre Leichen mit Runenschriftzeichen bedeckt, dann bedeutet das... Es bedeutet, dass Sebastian Morgenstern meine Eltern vor 5 Jahren nicht ermordet hat. Es bedeutet, dass ich recht habe und dass ihr Tod überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte.«
»Nicht zwangsläufig, Emma«, wandte Christina mit sanfter Stimme ein.
»Ich bin eine der wenigen, die einen von Sebastian Morgensterns Institutsüberfällen mit angesehen und erlebt haben«, sagte Emma. Es handelte sich um eine ihrer Erinnerungen, die messerscharf und zugleich vollkommen verschwommen war. Sie wusste noch genau, wie sie den kleinen Tavi auf die Arme gehoben und durch das Institut getragen hatte, dicht gefolgt von Drew, während Sebastians dunkle Krieger in der Eingangshalle wüteten. Sie erinnerte sich an Sebastian mit seinen silberweißen Haaren und den toten, schwarzen Dämonenaugen und an das Blut, an Mark und an Julian, der auf sie gewartet hatte.
»Ich habe ihn gesehen, sein Gesicht gesehen. Seine Augen, als er zu mir hochgeschaut hat. Es ist nicht so, als ob ich ihm den Mord an meinen Eltern nicht zutrauen würde. Sebastian hätte jeden getötet, der sich ihm in den Weg stellt. Ich glaube einfach nur nicht, dass es ihn interessiert hätte.«
Ihre Augen brannten.
Ich muss unbedingt mehr Beweise finden, den Rat überzeugen, denn solange man den Tod meiner Eltern Sebastian anlastet, wird der wahre Mörder, die Person, die wirklich dafür verantwortlich ist, nicht zur Rechenschaft gezogen. Und diesen Gedanken könnte ich nicht ertragen.
Emma, behutsam berührte Christina Emmas Arm. Ich glaube, der Erzengel hat einen Plan für uns. Für dich. Und wenn es irgendetwas gibt, womit ich dir helfen kann, werde ich es tun. Emma wusste das. Für viele Schattenjäger war der Erzengel, der die Nephilim erschaffen hatte, nur ein vager Mythos aus dunkler Vorzeit. Aber für Christina war Raziel ein lebendiges Wesen. Und sie legte das Medaillon, das sie um den Hals trug und das dem Engel geweiht war, niemals ab. Die Vorderseite zeigte Raziel und auf der Rückseite waren lateinische Worte in das Metall geätzt. Gepriesen sei der Engel, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Kriege. Christina berührte ihr Medaillon oft, damit es ihr Kraft gab, vor einer Prüfung oder einem Kampf. Und in vielerlei Hinsicht beneidete Emma Christina um ihren Glauben. Manchmal fürchtete sie, dass sie selbst nur an zwei Dinge wirklich glauben konnte. An Rache und an Julien. Emma lehnte sich gegen die Innenseite der Schranktür. Die Papiere und Haftzettel kratzten an ihrer Schulter. Sie blinzelte und versuchte, die Erinnerungen abzuschütteln. Selbst wenn das bedeutet, gegen das Gesetz zu verstoßen? Ich weiß doch, wie sehr du das hast.
Ich bin nicht so langweilig, wie du offenbar glaubst, entgegnete Christina gespielt gekränkt und versetzte Emma einen leichten Schlag gegen die Schulter.
Na, jedenfalls können wir heute Abend nichts mehr tun. Was würde dich denn auf andere Gedanken bringen? Fernsehen gucken bis zum Umfallen? Eis essen?
Dich mit den Blackthorns bekannt machen, antwortete Emma und drückte sich von der Schranktür ab.
Aber sie sind doch noch gar nicht hier.
Christina musterte Emma, als fürchtete sie, dass diese sich gewaltig den Kopf gestoßen habe.
Sie sind hier und zugleich auch wieder nicht.
Emma streckte Christina die Hand entgegen.
Komm.
Christina ließ sich von ihr aus dem Zimmer ziehen. Der Korridor schien nur aus Holz und Glas zu bestehen, mit hohen Fenstern, die am Tag Panoramablicke auf den Ozean, den Strand und die Wüste boten. Als Emma ins Institut gezogen war, hatte sie angenommen, dass sie sich im Laufe der Zeit an die Aussicht gewöhnen und nicht mehr jeden Morgen völlig gebannt auf das blaue Meer und den hohen Himmel starren würde. Aber das war nicht geschehen. Die See mit ihrer ständig wechselnden Oberfläche und die Wüste mit ihren Schatten und Pflanzen faszinierten Emma noch immer. Jetzt konnte sie durch das Fenster den Schein des Mondes auf den Wellen erkennen. Silbern und schwarz. Emma und Christina liefen durch den Gang. Als sie das obere Ende der imposanten Treppe erreichten, die hinunter zur Eingangshalle führte, blieb Emma einen Moment stehen. Die Treppe und der Eingangsbereich lagen genau in der Mitte des Institutsgebäudes und unterteilten dieses in einen Nord- und einen Südflügel. Bei ihrer Ankunft vor 5 Jahren hatte Emma sich bewusst für ein Zimmer am anderen Ende des Hauses und nicht für eines in der Nähe der Blackthorn-Geschwister entschieden. Damit hatte sie ihnen stillschweigend zu verstehen gegeben, dass sie wusste, dass sie noch immer eine Carstairs war. Jetzt beugte sie sich über das Geländer und schaute nach unten, mit Christina an ihrer Seite. Die Institute der Nephilim waren eindrucksvoll konstruiert. Sie dienten als Versammlungsorte und bildeten das Zentrum der Divisionen, den regionalen Schattenjägergemeinschaften. Die gewaltige Eingangshalle, ein rechteckiger Raum mit der imposanten Treppe, die zum ersten Stock führte, war mit einem schwarz-weißen Marmorboden und unbequem wirkenden Sitzmöbeln ausgestattet, die nie genutzt wurden. Das Ganze erinnerte an den Eingangsbereich eines Museums.